Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute diese Predigt mit euch zusammen erleben darf. Ich habe auf meinem Computer geschaut, was ich so die letzte Male hier gepredigt habe, denn wenn ich die Kindergeschichte wiederholen habe, ist es, glaube ich, nicht so ganz gut, wenn ich die Geschichte für die Erwachsenen wiederhole. Und da ist mir aufgefallen, dass die Leute, die mir nachsagen, ich predige extrem oft aus dem Alten Testament, die haben schon recht. Irgendwie, ich liebe den Alten Testament, ich liebe diesen Gott der Alten Testament, den ich so liebevoll finde, man muss nur ein bisschen mehr suchen. Und haben wir gedacht, okay, heute predige ich aus dem Neuen Testament. Und ich sage gleich, das mache ich selten, aber ich sage gleich den Titel meiner Predigt, es wird Ernte geben. Und wir werden betrachten den Gleichnis vom Sämann und vielleicht ein klein bisschen anderen Blickwinkel. Paulus schreibt Folgendes über seine eigene Rolle in der Wachstum der Gemeinde. Ich möchte euch bitten, falls ich zu schnell spreche, dann traut euch zu sagen. Also ich neige manchmal dazu, zu schnell zu sprechen. 1. Korinther Kapitel 3 und dort die Verse 5 bis 7. Paulus schreibt hier Folgendes. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie es der Herr jedem gegeben hat? Also Paulus sagt, ich bin nur ein Diener. Aber der Glaube, die, genauso wie die Rettung, kommt von Gott. 1. Korinther 3, Vers 5. Jetzt lese ich Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und ich möchte diesen Vers im Zusammenhang mit dem Gleichnis von Sämann bringen. Denn dort geht es auch um jemanden, der ausgeht zu säen. Das Konzept von Sämann. Jesus erklärt das in diesem Gleichnis, der ist aufgeschrieben sowohl bei Matthäus als auch bei Markus und bei Lukas. Und wir werden heute den Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 8 lesen. In der ersten Deutung sind die Rollen klar. Der Sämann ist Jesus, wir sind der Boden. Interessant aber, Paulus nennt sich selber Sämann. Also im Gleichnis von Sämann, Jesus sagt, er ist der Sämann, er kommt hier und predigt das Evangelium. Paulus sagt, ich bin auch ein Sämann, also irgendwie Gärtner oder so. Der Sämann Jesus ging hinaus als ein Mann des Leidens, einsam und allein in der Versuchung ausgesetzt, um für eine gefallene Welt den Samen des Lebens mit Tränen zu säen und ihn mit seinem Blut zu begießen. In gleicher Weise müssen auch seine Knechte ausgehen, um zu säen. Also Paulus hat recht hier, wenn er sagt, ich bin auch ein Sämann. Bedeutet, wir sind auch solche. Und in dieser eine Predigt ging es mir um den Sämann. Also nicht so sehr um Jesus, sondern um dich und um mich als Sämann. Ein bisschen zum Kontext von diesem Gleichnis. Kurz davor, so kurzen Abriss, was davor geschah. In Kapitel 11 von Matthäus kommen die Jünger Johannes, von dem Johannes der Täufer, und fragen jetzt, ja, bist du es oder bist du es nicht? Offensichtlich, diese Frage beschäftigen vielen, denn auch seine Jünger fragen ihn, ja, wer bist du? Und Jesus antwortet mit einer Gegenfrage, was glaubt ihr, wer bin ich? Wer ist Jesus? Also ist es ein neuer Lehrer, ein neuer Rabbi, aber wer ist er? Ist er tatsächlich etwas mehr als alle Lehrer bis jetzt, so wie es so dem Leuten erschienen hat? Oder haben sie getäuscht? Wer ist Jesus? Dann im Kapitel 12, fast im ganzen Kapitel, beschäftigt sich mit einem Streit, was Jesus hatte mit dem Pharisäer. über den Sabbatheiligung. Dann eine große Menge folgt Jesus. Jesus heilt, Jesus treibt böse Geister. Und das sind ganz unterschiedliche Eindrücke. Manche mögen ihn total, manche verspotten ihn, manche hassen ihn, manche folgen ihm bedingungslos, manche sagen, du bist selber von Dämonen besessen. Wer ist Jesus? Und in diesen Eindrücken, kurz darauf, Jesus wird die 12 Jünger selber aussenden, um weiter das Evangelium zu predigen. Und so irgendwie mittendrin steht dieses Gleichnis von Seemann. Jesus ist am Ufer. Man muss sich so vorstellen, in einem Boot, die Jünger sind um ihn herum und gegen sie ist eine große Menge. Und das Erste, was es klar wird, ich lese jetzt mal den Gleichnis aus Lukas, Kapitel 8, und dort ab Vers 5, das Erste, was klar ist, der Seemann geht und streut, und er weiß nicht, wo der Same fällt. Es ist nicht so wie heute, wo man ganz gezielt jeden einzelnen Samen einsetzen kann. Damals hat man einfach so gestreut. Ich lese Lukas Kapitel 8 und dort die Verse 5 bis 8. Der Seemann ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an dem Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und ein anderes fiel auf den Felsen. Und als es aufwuchs, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes fiel mitten unter den Dornen. Und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs und brachte hundertfältige Frucht. Ihr Lieben, der Seemann weiß nicht, wo seine Same fällt. Er streut einfach aus. Für Jünger im Boot und für uns bedeutet, wir wissen nicht, wer von unserem Zuhörer das Wort aufnehmen wird und wer nicht. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, es zu wissen. Hätte er gewusst, dann hätte er nur dort gesät, wo er erwarten könnte, dass auch etwas gedeihen wird. Aber er weiß es nicht. Der Prediger des Evangeliums, schreibt Spurgeon, gleicht ein Seemann. Er macht den Samen nicht. Derselbe, der Samen, wird von seinem göttlichen Meister gegeben. Wenn er wüsste, wo der beste Boden wäre, so möchte er sich vielleicht auf das beschränken, welches durch das Evangeliumflug der Überzeugung am besten vorbereitet ist. Weil er aber die Herzen nicht kennt, so ist seine Sache, das Evangelium zu predigen an alle Kreatur. Und ich frage mich, wie oft denke ich mir, dem brauche ich nichts sagen. Er wird es niemals glauben. Ich habe einen Kollegen, sehr intelligenter Mann, der mir jedes Mal sagt, es ist bewiesen. Es ist bewiesen, dass die Bibel falsch ist, dass die Bibel so ein künstliches Werk ist, was im 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus entstanden ist. Es ist bewiesen, dass wir durch Evolution entstanden sind und von Affe kommen. Es ist bewiesen, es ist bewiesen, es ist bewiesen. Und manchmal denke ich mir, brauche ich mir überhaupt noch etwas sagen? Laut diesem Gleichnis, jawohl. Vermutlich, weil während ich mit ihm spreche in der Kantine, der hinter mir hört und vielleicht bei ihm wächst etwas auf. Der Seemann weiß nicht, er streut einfach, er predigt, er predigt, er predigt. Ein zweiter Punkt, was ich bei diesem Gleichnis für heute mitgebracht habe. Die Böden sind irgendwie, das sind vier Arten von Böden, ne? Weg, Felsen, unter den Dornen und die gute Erde. Und immer habe ich so irgendwie die in zwei Gruppen geteilt, also die ersten drei und die gute Erde. Eigentlich, wer hat gesagt, dass da, wo die Dornen wachsen, keine gute Erde ist? Vielleicht müssen wir, wenn wir so in Gruppen denken, sagen wir, okay, das auf dem Weg ist klar, das auf dem Felsen ist klar, da gibt es keine Erde, keine Feuchtigkeit steht hier. Aber da, wo Dornen wachsen, kann eigentlich auch Getreide gedeihen, oder? Vielleicht ist der Boden, da wo die Dornen sind, eigentlich ein ganz guter Boden. Das ist vielleicht ein gutes Land. Nicht jedes Mal, wenn wir keine Früchte sehen, ist das ein Zeichen für eine Oberflächlichkeit oder für einen Atheismus oder für irgendeinen, der mit Glauben nichts zu tun haben möchte. Vielleicht der Grund für die Ablehnung ist, dass das, was wir sagen, unter dem Dorn erstickt ist. Dass der gute Boden, wo unser Samen fällt, schon besetzt ist mit Dornen. Vielleicht sollen wir daran denken, es ist noch Glaube da, aber die Sorgen drohen, dieses Glauben zu ersticken. Es lohnt sich, solche Leute nachzugehen. Es lohnt sich, vielleicht zu umkrauten. Während der Sämann nichts dafür machen kann, wenn der Boden felsig ist, kann er wohl was tun, damit der Same nicht durch die Dornen erstickt wird. Da muss man uns noch eine Sache überlegen. Könnte es sein, dass wir in der Gemeinde manchmal Dornen schaffen? Das hat Jesus auch mal gesagt. Ihr macht euch so viel Mühe, einen Heiden zu Proselyten zu machen, und nachher erstickt ihr ihn. Ihr Lieben, da wo Dornen wachsen, kann auch Getreide gedeihen. Manchmal die Ablehnung von unserer Botschaft sind einfach die Dornen. Sind einfach die Sorgen. Alles, was uns von Gott ablenkt, alles das. Manchmal, dass es uns von Gott ablenkt, ist nicht das Geld, ist nicht die Gesundheit, sind nicht die Hobbys. Manchmal sind die Traditionen in einer Gemeinde. Manchmal sind das die trockenen Gesetze, die wir uns manchmal selber ausdenken. So war zur Zeit Jesu. Vielleicht ist auch in unserer Zeit manchmal so. Ein dritter Punkt. Es wird Ernte geben. Es steht eine große Menge vor dem Jünger und keiner weiß, warum soll ich an die alle predigen? Und Jesus sagt ganz klar, wenn ihr seht, es wird Ernte geben. In Matthäus sagt er, dass manches gibt 30-fach, manches gibt 60-fach, manches gibt 100-faches. Jesus sagt nicht, überall wird gleich gut gehen somit. Aber es wird immer was gehen. Wenn wir für Jesus rausgehen, es wird Ernte geben. Und das ist der Mut, den Jesus seine Jünger machen möchte. Leute, ihr seht hier eine Riesenmenge und ihr denkt euch, was mache ich mit diesen Menschen? Vielleicht denkt ihr, ja gut, ich sehe in dieser ganzen großen Menge ein paar Pharisäer, die habe ich auch letzte Woche gesehen bei dem Streit. Ich sehe hier vielleicht ein paar Zöllner, die eigentlich gar nicht wissen, warum sie hier sind. Ich sehe auch ein paar von denen, die nur dafür da sind, weil sie denken, wenn sie hungrig sind, da gibt es wieder ein Wunder, wo 5000 Mann sich satt essen können, deswegen sind sie auch hier. Und Jesus sagt, mag sein, die sind alle da. Aber ich werde Ernte geben. Es wird eine Ernte geben. Das verantwortungsvolle Sehen bedeutet, dass man nur sieht, wenn man an eine potenzielle Ernte glaubt. Und ich möchte, dass wir uns das merken. Wenn ich nicht die Überzeugung habe, egal wie hoffnungslos es aussieht, Gott wird Ernte geben, es wird eine Ernte geben, dann brauche ich gar nicht anfangen. Denn das ist eine Glaubensfrage. Wenn ich aber glaube, dann kann ich sagen, okay, ich sehe jetzt, also ich predige jetzt verantwortungsvoll. Ellen White schreibt in Christi Gleichnisse, in dem Kapitel auf gutes Land, folgenden Satz: Denn der Seemann wird nicht immer Enttäuschung erfahren. Das bedeutet aber wohl, er wird sehr oft Enttäuschung erfahren. Und Jesaja schreibt von Jesus, das war ein Mann, der gewohnt war, ständig enttäuscht zu sein, in Kapitel 53. Das Wachstum gibt der Heilige Geist. Die Aufgabe der Seemann ist, rauszugehen und seine Arbeit zu tun, zu sehen. Und das ist auch der Rat, den Paulus an Timotheus gibt. 2. Timotheus, Kapitel 4 und dort Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Ihr Lieben, Paulus nimmt ein sehr interessantes Wort. Es sei es gelegen oder ungelegen, egal wie, du sollst hingehen und predigen. Im Glauben. Das Ergebnis kommt von Gott. Jesus sagt den Jüngern mit diesem Gleichnis, neben die traditionelle Sache, die wir so alle wissen, okay, jeder muss für sich mal so die Bilanz ziehen, was für Boden bin ich bereit, das Evangelium aufzunehmen oder nicht und so weiter und so weiter. Jesus sagt aber auch, wenn du selber gehst zum Säen, ihr wisst nicht immer, welcher Boden gutes Land ist, aber es gibt immer ein gutes Land. Es wird Ernte geben und diese Ernte wird reichlich sein. In Matthäus stellt Jesus folgende Perspektive. Matthäus Kapitel 9, Vers 38. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Denn die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Ihr Lieben, manchmal denken wir, was kann man noch in Deutschland erreichen? Was kann man in München erreichen? Die Leute haben alles. Was kann man hier und da erreichen? Jesus sagt, wir sollen beten, dass es noch mehr Helfer gibt, denn die Ernte ist groß. Und das klingt auch für meine Ohren so irgendwie, er spricht hier nicht für unser Land, er spricht nicht für meine Stadt, er spricht nicht für eure Stadt. Aber er sagt, ihr sollt beten, denn die Ernte ist groß. Wie groß war die Ernte damals? Vor kurzem war die Generalkonferenz und die Eröffnungspredigt hielt Bruder Mark Finley, der Folgendes gebracht hat, und jetzt bringe ich so ein paar Zahlen, die er auch genannt hat. Als Jesus seinen Weg vollendet hat, das Letzte, was er seinen Jüngern gesagt hat, ist, geht hin und predigt in alle Welt. Und alle Welt, wir wissen nicht, ich meine, damals könnte man nur schätzen, aber allein in dem römischen Imperium sollen ungefähr 50 Millionen Menschen gelebt haben. Die Jünger Jesu, die 12, waren dabei, aber wir lesen in Apostelgeschichte, dass neben die 12 waren vielleicht die 70 und kurz darauf spricht Petrus zu 120, die offensichtlich auch Zeugen der Christi Himmelfahrt gewesen sind. Und wir wissen, dass es auch anderen gab und man hat nur die Männer gezählt und ja, runden wir ab. Vielleicht waren es 500, wenn es gut kommt. 500 Mann kriegen den Auftrag, geht in alle Welt und macht sie zu Christ. Eins zu 100.000. Das ist ganz schrecklich. Man kann eigentlich um die Zeiten, muss man direkt sagen, nur schätzen. Also so eine Volkszählung, so ganz genau, wie man es in Deutschland macht, gibt es heute eigentlich nur in Deutschland. Nur Klammer auf, wenn die Chinesen ihre Volkszählung machen, kommt es ungefähr 80 Millionen plus minus, so ein ganzes Deutschland wird, gibt es oder gibt es nicht. Ne? Aber also diese Ziffern mit Vorsicht genießen. Und dennoch ist überwältigend zu wissen, dass Historiker schätzen, zur Zeit der Apostelgeschichte, zur Zeit, wo Lukas die Apostelgeschichte schreibt, vermutlich 65, 70 nach Christus, es soll ungefähr 1 Million Christen gegeben haben. Und das sieht jetzt schon mal ganz anderes, 1 zu 50. Also 500 Mann haben geschafft, 1 Million Menschen zu Jesus zu gewinnen. Das zeigt einerseits, wie unmöglich diese Aufgabe war. Geht in alle Welt, 500 Mann, alle Welt. Allein römisches Reich 50 Millionen. Und wiederum, diese Zahlen zeigen, dass diese unmögliche Aufgabe, die Jesus ihnen gegeben hat, doch möglich war. Denken wir, dass Jesus heute das nicht wieder machen kann? Und Jesus hat ihnen gesagt, gleich am Anfang, predigt das Evangelium. Es ist nicht eure Sache zu entscheiden, wer das annimmt und wer es nicht annimmt. Und zum Schluss sagt er, geht hin und predigt jetzt. Und sie haben schon im Hinterkopf, wir gehen einfach und sehen. Und wer es nimmt und wer es nicht nimmt, dann nimmt es nicht. Ja, ihr Lieben, Gott hat uns berufen zu sehen. Wir wissen nicht, welcher Boden guter Boden ist. Wir wissen nicht, ob Gott viel oder wenig Ernte geben wird. Aber wir wissen, er wird Ernte geben. Wir wissen nicht, wenn ein Samen nicht aufgeht, ob es einfach den schlechten Boden ist oder es die Dornen sind. Da müssen wir vielleicht noch einmal nachhaken. Und vor allem, wir dürfen nicht vergessen, wenn wir glauben, dass Gott Ernte geben wird, dann wird er sie auch geben. Amen. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir danken dir von Herzen, dass wir die Bibel haben, dass wir dich dadurch besser kennenlernen und dass wir heute erfahren haben, dass du das Gedeihen gibst, dass du die Ernte segnen möchtest und dass du uns auch berufen hast, für dich zu arbeiten. Ich danke dir, dass du dich für uns entschieden hast, uns in dein Werk mit einzubeziehen. Ich danke dir für diesen tollen Gleichnis, der uns zeigt, wie wichtig es ist, einfach das Evangelium zu predigen. Es sei gelegen oder ungelegen. Dass wir nicht immer zuerst überlegen, macht es Sinn oder macht es doch keinen Sinn. Lieber Jesus, segne uns, denn wir wollen den Auftrag, den du uns gegeben hast, erfüllen. Segne jetzt auch diese Gemeinde hier in München, hilf, dass sie auch wachsen, dass sie Freude am Wachsen haben. Lieber Herr Jesus, ich bitte dich auch, dass du jeden Einzelnen segnest jetzt in der kommenden Woche, in all unseren Sorgen und Problemen, aber auch segne uns in dem Versuch, Menschen von dir zu erzählen. Gib uns schönen Erfolg. Lieber Vater, ich möchte dich bitten für den Sabbattag. Hilf uns, dass wir ihn so heiligen, wie du es möchtest. Sei überall auf dieser Welt heute, wo dein Name gepriesen wird und das Evangelium gepredigt wird. Sei mit denjenigen, die krank sind, die nicht kommen können. Sei mit denjenigen, die den Glauben verloren haben, die dich einst gekannt haben, aber dir den Rücken gekehrt haben. Geh du ihnen Besonderes nach. Die dürfen auch nicht verloren gehen. Sei mit denjenigen, die Leid tragen müssen um deinen Willen. Geh du ihnen ganz Besonderes nach. Lieber Herr Jesus, wir freuen uns, dass du bald wieder kommst, denn wir warten auf dich. In deinem Namen haben wir gebetet. Amen.